So, an diesem Tag, wo die Strapazen jetzt am größten sind, die Kondition am schwächsten, verrate ich das alte pastorale Prinzip, wie man bei einer Predigt nicht einschläft. Das ist ja ein jahrhundertealtes Berufsgeheimnis, weil das selten passiert ist, dass es Pfarrer bei ihrer eigenen Predigt eingeschlafen sind, obwohl sie auch gelegentlich einen Eindruck machten. Das ist ganz einfach, sie stehen bei der Predigt. Das ist so schwer, im Stehen zu schlafen. Ihr solltet das machen, ihr habt das gleiche Recht. Wir haben ja das Priestertum aller Gläubigen und da gibt es keine Vorrechte. Und wer merkt, dass er im Sitzen langsam einfach steht, einfach auf. Steht einfach auf. Die Umwelt weiß dann Bescheid, was das Problem ist und nimmt das stillschweigend zur Kenntnis. Wenn die Hinterfrau oder Hintermann dann keinen Blickkontakt mehr hat, dann sagt man, das macht nichts, passiert auch beim Fernsehen, manchmal ein Bildausfall. Hauptsache Ton. Hauptsache der Ton ist jedenfalls beim Wort Gottes wichtig, alles andere ist sowieso nicht so wichtig. Wir sind heute bei Matthäus 6, Vers 19. Matthäus 6, Vers 19. 12, 8, 7, 6. Oder in diesem Bibelverschnitt, den ihr da habt, auf Seite X. Ja, sagte ich ja. Ich lese, versuche zu lesen. Von Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen oder der Wurm heißt das, also was auch immer das frisst. Und wo die Diebe einbrechen und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter, also klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könne, also zeitlich ist gemeint, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Manche spinnen, ne? Die spinnen die Römer zum Beispiel, heißt es im bedeutenden Literaturwerk Asterix ja immer, ne? Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dessen alles bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Lass uns sicherheitshalber vorher beten. Herr, wenn wir dein Wort lesen, dann spüren wir, dass uns das in einer Weise angeht, die vielleicht nicht bequem ist. Hilf uns, dass wir dich zu Wort kommen lassen und dir nicht reinreden und dein Wort nicht verharmlosen und uns ihm gegenüber nicht verschließen. Du weißt, wer wir sind, du weißt, wo es bei jedem von uns besonders nötig ist, dass du den Finger drauf legst. Rede du mit uns, Herr. Amen. Es gibt so Bibeltexte, da habe ich keine Lust, sie auszulegen. Ich habe sonst Freude daran, die Bibel auszulegen. Nicht keine Lust, weil ich den Bibeltext nicht mag, sondern weil ich den Eindruck habe, es ist besser, den zu lesen und einfach stehen zu lassen. Und nochmal hinzugucken, nochmal hinzugucken. anstatt ihn auszulegen, weil jede Auslegung den Eindruck hat, dass man unweigerlich entschärft. Und häufig ist das ja so, dass wir so lange erklären, bis das alles so eingeordnet ist, dass keine Ecken und Kanten mehr dran sind und dass man in Ruhe sich hinsetzen kann und alles sozusagen ins Regal stellen und es ist also wohlgeordnet und man braucht sich auch nicht mehr aufzuregen. Und das ist natürlich eine fatale Aufgabe, der ich mich nicht so gerne unterziehen möchte, nicht? Dass Auslegung der Bibel dann bedeutet, ihr schön die Spitzen abzubrechen und immer zu sagen, sowohl als auch und zwar aber, und zum Schluss sagt man, naja, alles wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht. Das ist eine Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung betrifft so unsere innere Einstellung. Da musst du mal selber überlegen, wie das bei dir ist. Wir Menschen haben eine fatale Neigung, vielleicht ist es auch gar nicht fatal, sondern ganz selbstverständlich und gut begründet. Wir suchen die Bestätigung. Also ich vermute mal, ihr seid nicht hierher gekommen, um in eurer Existenz total in Frage gestellt zu werden, sondern wir suchen die Bestätigung, wir suchen die Ermutigung, wir suchen die Tröstung, wir suchen die positive Kräftigung. Und das funktioniert bei Menschen, da sind wir ganz raffinierte Wesen, das funktioniert so, dass wir sozusagen so ein Sieb im Kopf haben. Und eine Fähigkeit, all das auszusieben, was uns in Frage stellt und was uns kritisiert und nur reinzulassen, was uns bestätigt. Deshalb kannst du die wildesten Predigten halten, wo die radikalsten kritischen Dinge zu ist, zum Schluss schütteln dir bewegt die Leute die Hände und sagen, haben sie aber schön gepredigt, Herr Pfarrer. Das heißt, man fragt sich oft, was Menschen gehört haben. Sie haben immer das gehört, also was ich angeblich schon gepredigt haben soll, das ist, geht auf keine Kur. Ich bin immer ganz erschrocken, was man gesagt haben soll, wenn sich das spiegelt in dem, was Menschen einem wiedergeben. Das macht einen ganz verzweifelt natürlich, dass man sagt, Mensch, kannst du dich denn nicht klar ausdrücken, so dass die Leute wenigstens zur Kenntnis nehmen, was man meint. Aber das ist natürlich das Problem von so einem Prediger, nicht? Dass er so ein Durcheinander, so ein Sauerkraut redet, dass zum Schluss keiner wirklich klar weiß, was er gesagt hat. Aber es ist auch ein Problem bei uns als Hörern, dass wir überall so die Fähigkeit haben, so zu sortieren, dass rausgefiltert wird, raussortiert wird, was mich bestätigt. Und dass das andere ist, als wäre es gar nicht da gewesen. Und deshalb, da kann man natürlich Schwierigkeiten mit der Bibel kriegen, weil Jesus natürlich nicht nur bestätigt, sondern in ganz vielen Stellen ganz radikal in Frage stellt oder korrigiert. Und man kann ja nur Gott anflehen, dass er uns den Heiligen Geist gibt, dass wir wirklich offen sind dafür. Die natürliche Reaktion ist Angst. Menschen sind von der Grundstruktur des Lebens konservativ. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und das ist auch für Städter wahr. Nicht? Also selbst wenn man weiß, dass seine eigene Lebensweise nicht so besonders toll ist, aber man ist es gewohnt, und deshalb ist, was man kennt, das ist schon mal was. Und was man nicht kennt, da hat man unwillkürlich Angst vor. Und deshalb hassen wir nicht so wie die Veränderung. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Und jetzt ist halt die Frage, ob Jesus sich durchsetzen kann gegen all die Eigengesetzlichkeiten, sage ich jetzt mal, so die seelischen und geistigen und menschlichen und überhaupt. Dritte Vorbemerkung, ein Zitat von Julius Schnief, einem Theologen, einem Schriftausleger, der das zu diesen Sätzen der Bergpredigt geschrieben hat. Er hat gesagt, man wird sie nie in Zeiten der Sicherheit und Sattheit völlig verstehen. Sie sind ursprünglich für das Leben des Kampfes und des Leidens geschrieben, dem Jesus seine Jünger weiht. Das ging ja schon, was sorgt nicht ums Essen und sorgt nicht um die Kleidung. Ja, wenn wir das lesen, sagen wir, also sorgt nicht ums Essen, heißt, gehen wir türkisch essen, griechisch essen, italienisch essen, chinesisch essen, Speisekarte rauf und runter. Ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Oder machen wir heute einen Fastentag? Oder gehen wir heute auf die Martyriumstraße, gehen wir nach McDonald's? Nee, oder so. Nee, das kann ja alles sein. Das heißen wir, sorgt euch um die Kleidung. Ja, kaufst du bei Benetton, kaufst du Designermode, kaufst du rustikal, Öko, bist du, kleidest dich als Öko-Free, verkleidest dich als Clown. Also das sind doch unsere Probleme, Probleme mit der Kleidung. Das ist eine Modefrage jetzt. Die armen Schweine, die den ganzen Schrank noch von weißer Socken haben, weil sie vor Jahren, als die Mode da war, dass man dunkle Hosen mit weißen Tennissocken trug, da fanden sie so toll, jetzt haben sie 150 weiße Tennissocken im Schrank liegen und da liest man, weiße Tennissocken zu Stoffhosen sind out, 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 mega out. Und jetzt hast du die ganze Bude da voll. Ne? Kannst du nicht warten, bis die Enkel die Mode wieder erwarten und so. Mensch, gut, dass ich da so ein altmodischer Mensch bin und sowieso immer erst auf den Trichter komme, wenn die Mode gerade abklingt. Aber die, also das ist unsere Sorge, das, aber das ist nicht die Sorge, die dem Text zugrunde liegt. Das ist überhaupt nicht das Problem. Hier geht es um Existenzfragen, ob du überhaupt was zwischen die Zähne kriegst und auch überhaupt einen Lappen anhast. Und deshalb ist die Frage, ob so wie wir leben, von vornherein der Zugang zur Bibel für uns zu ist. Könnte ja auch ganz schrecklich sein. Dass Jesus uns mit seinem Wort sagt, Moment mal, das ist für euch nichts. Ihr könnt die Größe gar nicht verstehen. Nun gut, das war meine Vorbemerkung. Ich bin ein guter Deutscher, mache einige Vorbemerkungen in 5 Volumen, also 5 Bändigen, jeder Band a 500 Seiten. Jetzt kommt der erste Punkt. Der erste Punkt heißt, ich möchte jetzt einfach die Bibel lesen und erwartet heute nicht zu viel, außer dass ich noch einmal jetzt helfe, euch hinzuschauen, was steht da. Ich habe nicht so viel Ehrgeiz zum Auslegen heute, sondern ich möchte einfach versuchen, es gibt ja nachher auch noch eine Talkrunde und so, das ist ganz schön, da kann man ja dann manches klären. Ich möchte einfach, dass wir den Text sehen. Erstens, Wichtiges und weniger Wichtiges unterscheiden. Ich fange hinten an bei Vers 33, denn das ist der Schlüssel zum Ganzen. Vers 33, habt das? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wichtiges und weniger Wichtiges unterscheiden. Da will Jesus hin und sagt, lebt so, dass das Reich Gottes zuerst kommt. Was ist das Reich Gottes? Wir haben am Anfang davon gesprochen, Matthäus 5, Vers 3, denen gehört die Gottesherrschaft. Das Reich Gottes heißt, Jesus ist der Herr. Das ist der Herrschaftsbereich des gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und da gehöre ich rein. Das ist heute beim Christwerden und Christsein nicht mehr so völlig selbstverständlich. Das Taufbekenntnis in der ersten Christenheit war, dass ein Mensch, der getauft wurde, in der Öffentlichkeit bekannte Kyrios Jesus. Herr ist Jesus. Und dabei war Herr nicht wie Herr Meier, Herr Schröder, sondern Herr, das war der exklusive Titel des römischen Kaisers, der sagte, er ist der, der das letzte Wort hat, der das absolute Sagen hat. Der ist Herr. Das war ein politischer Begriff, ein sehr starker, inhaltlich gefüllter politischer Begriff, der wirklich so die Zusammenballung der Macht in sich trug. Und jetzt traten die Christen hin und sagten, Jesus, ich meine Beruhigungspille. Hätten ja sagen, ist mein Helfer, stimmt ja auch. Sondern sagten auch nicht, er ist mein Herr, das hätte ja auch noch gestimmt, kann ja jeder seinen Herrn haben. Sie sagten, Jesus ist Herr. Ich gehöre zu ihm und ich bekenne hiermit, er ist Herr aller Herren. Das war sofort eine Kampfansage und das war ein Bekenntnis, die Mitte des Universums ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus. Dafür lebe ich jetzt. Das ist jetzt nicht nur, was ist Jesus für mich und meine Probleme und mein Leben und meine Meinung und meine Gefühle, sondern ich bekenne mich dazu, dass ich zum Reich Gottes gehöre. Das ist der Rahmen meines Lebens. Die Gottesherrschaft, in der Jesus der Herr ist. Das stand über jedem Christenleben vom ersten Satz an. Und zwar öffentlich, das sollte auch klar sein. Das war eine spannende Geschichte. Das passiert ja auch öffentlich, diese Taufen am Fluss und so, am Teich. Und die Nachbarn standen dabei und da war immer im Römischen Reich gleich die geheime Staatspolizei mit dabei. Wenn solche politischen Parolen gesagt wurden oder jedenfalls politisch missverstehbare Aussagen gemacht hatten, da waren die sehr, sehr hellwach dabei. Und jetzt sagt Jesus, das soll euer ganzes Streben sein. Euer ganzes Leben soll darauf ausgerichtet sein. Zuerst Gottes Herrschaft. Reinkommt man geschenkt, nicht? Durch die Vergebung der Sünden. Und das ist eine Wohltat, die Gottesherrschaft für die Menschen. Und in dieser Herrschaft gibt es gelingendes Leben, denn das Leben nur gelingen kann, wenn es in Harmonie mit dem Schöpfer gelebt wird. Und das heißt jetzt Gottesherrschaft. Mein Leben ist zugeordnet diesem Schöpfer wieder, in einer richtigen Weise zugeordnet. Ich lebe aus seiner Kraft, ich lebe nach seinen Vorstellungen. So wie mein Leben geschaffen ist vom Schöpfer, so wird es jetzt, soll es jetzt gestaltet werden. Ich lebe in der Gottesherrschaft. Und dann lehrt Jesus seinen Jünger, zu beten als ein Hauptthema ihres Lebens, ihres Gebetes zu haben, dein Reich komme. Denn das Reich Gottes ist jetzt hier und soll jetzt unser Leben prägen, durchdringen mit seinen Kräften und mit seinen Wegweisungen. Aber es kommt in Vollendung, wenn Himmel und Erde vergehen und wenn die Toten auferstehen. Und wenn Sünde nicht mehr sein wird, Leid und Ungerechtigkeit nicht mehr sein werden, dann wird er alles in allem sein. Dein Reich komme. So, das ist die Zielrichtung. Und nun ist es, ein Zusatz kommt noch, zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Was ist das? Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Das ist eigentlich die richtige Zuordnung zu Gott. Gott ist gerecht, er verhält sich auf eine richtige Weise, so wie er es gesagt hat. Er verhält sich treu zu seinem Wort und treu zu den Menschen, seinen Bundespartnern. Gott ist gerecht. Und die Gerechtigkeit in der Gottesherrschaft heißt, dass ich die richtige Zuordnung, das richtige Verhältnis habe zu Gott. Dass ich durch Vergebung der Sünden in Ordnung komme mit Gott, dass ich die Kindschaft habe und dass ich jetzt recht handle, dass ich diesem Verhältnis entsprechend handle, dass ich mich nach dem Willen Gottes ausstrecke, dass ich frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was soll ich tun? Was ist mein Platz in deinem Reich? Was ist meine Staatsbürgeraufgabe in deiner Königsherrschaft? Wie kann ich beitragen, dass das Leben gelingt? Nicht nur mein Leben, sondern das Leben der anderen. So ist also die Gerechtigkeit, ist das, was Jesus uns schenkt, in der Gotteskindschaft, mit der Vergebung, dass ich das richtige Verhältnis zu Gott bekomme. Und die Gerechtigkeit beschließt in sich das richtige Tun, dass ich mich jetzt der Gottesherrschaft entsprechend verhalte. So sagt Jesus, das ist das Wichtigste. Wofür lebst du? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist die Zielsetzung? Was ist die oberste Priorität? Was ist die Nummer eins? Trachte zuerst nach Gottes Herrschaft. Und nach der richtigen Zuordnung, nach der Gerechtigkeit. Und dann sagt er, das ist ein Schatz im Himmel. Das ist ein Vermögen in Gottes Welt. Ein Vermögen bei Gott. Das ist ein Schatz, das ist ein krisenfestes Kapital. Und das ist Klugheit. Denn ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Jesus argumentiert hier vernünftig. Es geht um eine ganz logische Argumentation. Manche meinen ja, Christ sein, das wäre die verrückteste Sache von der Welt. Und je blöder es ist, desto frömmer. Ne? Der meist missverstandene Kirchenvater ist der Augustinus gewesen. Und er hat einmal den Satz gesagt, credo quia absurdum. Das heißt, ich glaube, weil es absurd ist, weil es widersinnig ist. Und das ist ein Grenzsatz, den man angesichts des Geheimnisses des Kreuzes dann auch mal sagen kann. Aber wenn man gleich eine Tugend draus macht und sagt, ich glaube allen Quatsch und deshalb bin ich ganz eingebildet, wie fromm ich bin, dass ich so, das ist sozusagen das typische Kennzeichen unserer Zeit. Leute streiten zwar, ob die Bibel Gottes Wort ist, aber wenn du irgendeinen Scheißdreck verkaufst für 500 Mark das Gramm und sagst, damit würden also Leberzirrhose geheilt und auch die Liebesbeziehungen befördert und so, garantiert kannst du ein Geschäft damit machen. Ne? Je verrückter und absurder etwas ist, umso lieber. Der Mensch ist so ausgetrocknet vom Rationalismus. Es kann gar nicht mystisch genug sein. Es kann gar nicht mysteriös genug sein. Es muss irgendwie so. Ihr seid ja auch so, ne? Wir brauchen auch den Nebel ein bisschen, sonst ist die Band ja auch nicht gut genug, ne? So ein bisschen muss es wabern, ne? So ein bisschen muss es wabern. Da haben wir so ein Nachholbedürfnis. Das ist so, alles so trockene Zahlen und Rechnen. Und da muss man als Ausgleich, als Ausgleichssportprogramm auch mal so ein bisschen Geheimniskrämerei haben. Also, aber das ist in der Bibel nicht so. Da geht's vernünftig zu. da darf man auch den Kopf gebrauchen deshalb beim Glauben. Und es ist überhaupt nicht fromm, das Denken abzustellen und zu meinen, das wäre Jesus wohlgefällig und man könnte leichter glauben, wenn man das Gehirn amputiert hätte und nur noch über die Gefühlsschiene arbeitete. Hier, Jesus arbeitet ganz logisch. Er sagt, denk doch nach. Ich meine, das ist doch, muss man doch, braucht man doch nicht übermäßig intelligent zu sein, wenn man die Sicherheiten seines Lebens auf ein Vermögen setzt, das vergänglich ist, das geklaut werden kann und das verrottet, dann kann man sich an 5 Fingern ausrechnen, dass das kaputt ist, ehe man kaputt ist. Und dass es eigentlich keinen Schutz gibt und dass es Sinn macht, dass man krisenfestes Kapital anlegt. Jeder gute Anlageberater, wenn er was Gutes will für sein, wird doch darüber nachdenken, was ist denn jetzt möglichst auch krisenfest? Was hilft denn? Sagt Jesus, das ist das Vernünftigste von der Welt. Deshalb solltest du dein Kapital dort haben, wo es wirklich krisenfest ist und wo es die größten Zinsen bringt. Und das ist die Vermehrung beim Schöpfer. Der Schatz im Himmel, der Schatz bei Gott, das ist das Kapital, von dessen Zinsen ich lebe. Ist unvergänglich. Und dann sagt er, es ist doch die Vaterfürsorge. Da kommt diese ganze Argumentation nach Vers 24, 25, nicht, wegen der Sorge. Seht die Vögel an. Das nennt man einen logischen Schluss vom Geringeren zum Größeren. Ihr guckt euch die Vögel unter dem Himmel an. Der himmlische Vater ernährt sie. Ihr seid doch viel mehr als die Vögel. Also heißt, wenn es schon bei den Vögeln das alles so mit der Fürsorge Gottes geht, wie viel mehr, logischer Schluss vom Geringeren zum Größeren, das ist eine logische Denkstruktur. Es ist also, geht ausgesprochen konsequent vernünftig zu in diesem Text. Und dann heißt es, überleg doch mal, ist doch keiner in der Lage, sein Leben auch nur ein Stück zu verlängern. Auch wenn ihr euch sorgt und sorgt und sorgt und sorgt, ihr könnt keine 25 Stunden aus dem 24-Stunden-Tag machen. Und dann sagt er, warum sorgt ihr euch um die Kleider? Schaut die Lilien an und so. Das heißt, es ist, und Salomo war nicht schöner angezogen als die Lilien. Und wenn Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, jetzt nochmal, wie viel mehr für euch, wird er für euch sorgen, ihr Kleingläubigen? Es ist wieder dieser logische Schluss, da sagt Jesus, gebraucht eine Redeweise, die an die Vernunft appelliert. Er sagt nicht glauben, schlucken, fressen, schweigen. So, er sagt, nachdenken, nachdenken. Man kann gar nicht kritisch genug sein. Kritik heißt, unterscheiden, was da ist. Und das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Das Schlimmste, was uns heute passiert, ist, dass die Leute die Kritikfähigkeit verlieren. Keiner wird durch Kritik am Glauben gehindert. Kritik heißt, fragen, unterscheiden, was da ist. Skepsis mag jemand vom Glauben abhalten. Skepsis heißt, ich stelle Fragen, auf die ich keine Antworten will. Ich stelle Fragen, um mir das Ganze vom Leib zu halten. Könnt ihr so gesagt, warum kann man nicht Mohammedaner werden, warum muss man unbedingt Christ sein? Man will es ja gar nicht beantwortet haben. Man will ja nur die Frage stellen, um sich die Sache vom Leib zu halten. Das ist Skepsis, das kann ein Glaubenshindernis sein. Kritik aber ist eine bohrende Frage, auf die ich unbedingt eine Antwort will, weil ich Klärung will, weil ich Schritte tun will. Und deshalb ist Kritik etwas Wichtiges. Ich will mir keinen Bären aufbinden lassen. Ich will doch nicht blöd durch die Gegend laufen. Man kann auch bescheuert als Christ leben. Weil man gar nicht weiß, warum man Christ ist, sondern nur, weil das immer schon war und weil die Clique das macht und weil das gerade in ist und weil man zu faul ist, was anderes zu machen. Das ist natürlich kein hinreichender Grund fürs Christsein. Nicht? Achte mal darauf, wie oft Jesus vernünftig argumentiert. Vernunft kommt von Vernehmen. Und Vernehmen, die Vernunft hat ihre tiefste Bedeutung dann, wenn ein Mensch das Wort Gottes vernimmt und sich leiten lässt in seinem Denken von den Worten des Schöpfers. Weil das vernünftig ist, dass der die Welt gemacht hat, mir auch sagt, wie sie funktioniert und wie ich in ihr mich bewegen darf. So, das Wichtigste zuerst. Und Klugheit heißt eigentlich, kluge Leute, da meine ich jetzt nicht die Intelligenzquotienten, die jemand hat, sondern Klugheit im Gegensatz zu Dummheit ist, dass ein Mensch die Fähigkeit hat und entwickelt, das Wichtige vom weniger Wichtigen zu unterscheiden. Dummheit ist, dass man das Unwichtige fürs Wichtigste hält und seine ganze Lebenskraft darauf verplempert. Und dann gar keine Zeit mehr hat fürs Wichtige. Und die Unfähigkeit, eine Rangliste aufzustellen.
ist ja nicht nur Wichtiges und Unwichtiges, sondern es gibt eher Wichtigstes und Zweitwichtigstes. Und da wir nicht alles zu gleicher Zeit tun können, dass da unser Leben begrenzt ist, ist die wichtigste Fähigkeit, die ein Mensch entwickeln muss, wenn sein Leben gelingen soll, ist, dass er klug wird, nämlich zu unterscheiden, was ist das Wichtigste und was ist das Zweitwichtigste und was kommt dann und was ist unter ferner Liefen. Wenn du das nicht hinkriegst, wird dein Leben ein Chaos. Abgesehen davon, dass es albern wird, weil man seine höchsten Energien verschleudert mit etwas, was völliger Nonsens ist, weil man die Prioritäten falsch setzt, weil man nicht unterscheiden kann. Und sagt Jesus, das ist das Wichtigste. Setzt die Priorität richtig, damit ihr von dort aus eine Mitte habt und eine Spitze habt, von der ihr zuordnen könnt. Das ist das Wichtigste. Nicht alle Fragen im Leben kann man vorab klären, aber was man haben kann und was man machen muss, ist, was ist bei mir eigentlich Priorität Nummer 1? Hast du das geklärt? Das ist die Frage. Hast du das eigentlich geklärt? Priorität Nummer 1. So, erstens war das Wichtigste und weniger Wichtigste. Zweitens, Geld, ist das eine Gabe oder ist das ein Gott? Geld, ist das eine Gabe oder ist es ein Gott? Müssen wir drüber nachdenken. Der Besitz ist sowas Kritisches in der Bibel. Kommt besonders häufig vor. Interessanterweise ist euch bewusst, das, was man von den ersten Christen als auffällig beschreibt, ist weniger die Lieder, die sie gesungen haben. Da wissen wir kaum so genau, was sie gesungen haben. Aber ihre Einstellung zum Besitz. Da heißt es, niemand betrachtete seinen Besitz als sein Eigentum. Sie hatten Eigentum, aber die Haltung der Leute zu ihrem Eigentum war so, es gehört mir nicht. Ich gehöre mit allem, was ich bin und habe, zu Jesus. Es ist nicht fromm oder besonders fromm, wenn man sagt, das ist mein Eigentum und jetzt gebe ich so und so und so viel davon für Jesus. Das ist nicht das Problem. Der ganze Laden gehört Jesus. Ich gehöre Jesus mit Haut und Haaren, mit jedem Pfennig, den ich besitze und mit allen Gaben, die ich habe. Ich gehöre Jesus. Und die Frage ist, dass ich kapiere, es ist ja gar nicht mein Eigentum. Ich gehöre gar nicht mir selber. Herr, was machen wir mit deinem Eigentum, das du mir zur Verwaltung gegeben hast? Diese neue Einstellung zum Geld, die fiel bei den Christen auf, zum Besitz. Eigentum, heiligstes Gut der Nation, wo, wenn ich so die Theorien bei uns in Deutschland höre, auch im christlichen Namen vorgetragen, dann habe ich so den Eindruck, als ob die Bibel lehrte, dass das Wichtigste, was der Mensch haben könnte auf der Erde, wäre Eigentum. Nun bin ich wahrhaftig kein Sozialist und so. Und so dieser Edelkommunismus, was dein ist, ist mein und was mein ist, geht dich nichts an. Das ist nicht das Geheimnis, das ist nicht das Geheimnis des Neuen Testamentes. Auch hat die Geschichte ausreichend gelehrt, dass alle guten Sätze zwangsweise den Leuten die Gerechtigkeit aufzudrücken nicht funktionieren. Höchstens das Schlimmste eindämmen und ein bisschen versuchen zu steuern, aber du kannst keinem Menschen das Böse befehlen, das Gute befehlen, wenn er es nicht tun will. Und deshalb funktioniert das eben nicht mit der staatlich verordneten Gerechtigkeit. Wenn wir uns ungerecht verhalten worden, dann werden die besten Strukturen und Gesetze werden unterlaufen und missbraucht. Was man nicht mehr zu beweisen braucht, was in Ost und West reichlich bewiesen ist. Aber die Bibel jedenfalls sagt nicht also, das Eigentum ist das heiligste Gut der Nation, sondern sagt, nein, die Erde ist des Herrn und du gehörst Jesus komplett mit allem, was du bist und hast, mit deiner Zeit und mit deinem Geld. Und das haben die ersten Christen sofort kapiert. Und weil das heiß wurde, weil sie soziale Nöte hatten, weil es Leute gab, die nichts zu essen hatten, die das Elementarste hatten, ging sofort an die heiligsten Güter der Nation. Da wurden sogar Grundstücke flüssig gemacht. Manche haben gestritten, ob das vernünftig gewesen ist. Nachher hat der Paulus sammeln müssen in Griechenland für die Jerusalemer Gemeinde. Es war also auch kein Wirtschaftserfolgskonzept, was die entwickelt hatten. Darum ging es aber auch gar nicht. Es ging jetzt wirklich in der Situation darauf, wer ist das, was ist jetzt mein Geld? Was habe ich für ein Verhältnis dazu? Denkt an den Zachäus, er steht für manche andere da. Was wir von Zachäus wissen, ist, die erste Folge seiner Bekehrung war ein erneuertes Verhältnis zu seinem Besitz. Er erkannte erstmal, was ich unrecht erworben habe, das muss ich mit Gerechtigkeitszinsen zurückgeben, vierfach zurück. Und die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Das war, was keine Demo ihm vorher abtrotzen konnte und keine Sozialkritik der religiösen Führer ihm abtrotzen konnte, die Liebe Jesu, die Bekehrung zu Jesus bewirkt ist. Und wir wissen, warum entscheidet sich so viel am Geld? Ich sage, Jesus will doch unser Herz, er will doch nicht unser Geld. Ja, das ist eben, wenn das Herz im Portemonnaie ist, ist das eben gleich eine finanzielle Angelegenheit, wenn Jesus das Herz ist. Und ganz häufig befindet sich unser Herz im Portemonnaie. Jetzt ist das interessant, es kann im leeren und im vollen Portemonnaie sein. Denn es kann uns beides beherrschen, der Besitz, den wir haben und der Besitz, den wir nicht haben. Es kann uns beherrschen das Geld, das wir haben, das Geld, das wir nicht haben. Achtet mal auf den Text. Im ersten Teil, da richtet sich Jesus mehr an die Leute, die Schätze sammeln im Himmel und so, das ist Kapitalanlage, wie kann ich mein Kapital vermehren und so. Das setzt voraus, da ist Vermögen, da ist ein Reichtum. Da ist er. Und im zweiten Teil, sorgt euch nicht um Essen und Trinken und Kleidung, das richtet sich jetzt mehr, das, wie gesagt, nicht an die versnobten Leute, die Speisekarte rauf und runter gehen und von einer Modeboutique zur anderen, sondern da geht's ums Grundlegende. Wie kriege ich was zu essen? Kriege ich was zu essen? Werde ich morgen was zu essen haben? Kriege ich was zum Anziehen? Gegen die Kälte habe ich überhaupt da Schutz? In Jerusalem und Israel kann es ja im Winter ganz schön kalt werden. Da habt ihr gelebt, da wird zwar nicht ganz so kalt wie bei uns, aber es ist auch alles nicht so eingestellt auf Heizung wie bei uns. Und wenn es dann so um die 0 Grad ist, so kann der sagen, du das. Das ist aber ungemütlich dann. Und wer da nichts Warmes anzuziehen hat, das ist was ganz, ganz Schlimmes. Deshalb war die Sorge um die Kleidung. Geht nicht ums Schöne, sondern überhaupt, was wärmt mich in dieser Not. Das heißt, in der ersten Teil richtet sich Jesus an die Reichen, bei denen das, was sie haben, ihr Problem werden kann. Und beim zweiten Teil richtet er sich an die, die Mangel haben, weil sie plötzlich total besetzt sind von dem, was sie haben möchten, haben müssten und was sie noch nicht haben. Eigentlich ist Geld und alles das ist eine Gabe Gottes, die er uns gibt, dem einen mehr, dem anderen weniger zur Verfügung. Und das ich annehmen darf in Dankbarkeit als ein Geschenk Gottes. Und wenn ich es als Geschenk Gottes nehme, dann verliere ich den Geber der Gaben, dem nicht aus dem Blick. Und dann weiß ich, dass ich nicht der Eigentümer bin, sondern dass ich als Haushalter, als ein Verwalter der guten Gaben Gottes jetzt damit umgehen darf. Ich darf mich daran freuen. Gott spuckt uns ja nicht in die Suppe, er gönnt uns ja was. Nicht? Manche Leute, die gucken so tugendhaft, die gönnen sich und anderen nichts. Das ist auch unappetitlich, ne? Die verkaufen ihren eigenen Geiz als Tugend. Das ist auch ganz unmenschlich. Da muss man auch aufpassen, ob es nicht nur Habgier ist und Geiz und dass man anderen nichts gönnt. Und im Grunde, also wer selber auch nicht sich was gönnen kann und sich freuen kann an den guten Gaben Gottes, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, ob der eigentlich das Wohl der Menschen sucht. Ob der nicht nur ein ganz, ganz mieser Egoist ist, der zur eigenen Befriedigung anderen gerne in die Suppe spuckt, um ihnen die Freude am Leben zu verderben. Das ist bei Jesus nicht. Er konnte feiern, der konnte gut essen, der wurde bei reichen Leuten eingeladen, sodass schon anstößig war. Er hat sich gefreut. Der Zachäus hat ihn, da gab es was Gutes zu essen, schöne, zarte Filets und guten Wein und so. Und draußen standen die Frommen und sagen, seht ihr mal an, und das will Gottes Sohn sein, Messias. Und so ein Lebensstil ist ja unmöglich. Jesus hat gefeiert, das war übrigens das Anstößigste bei ihm, wir haben gesagt, ein Partylöwe. Wir haben gesagt, wenn er wenigstens wie Johannes der Täufer wäre und Heuschrecken fräße, das ist noch, Religion ist eine ernste Sache, aber er ist ein Fresser und Weinsäufer, Lukas 7 nachzulesen, haben sie ihm vorgeworfen, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Hochzeitsfreude war da, die redet immer vom Fasten und Jesus sagte, habt ihr schon mal eine Hochzeitsparty gesehen, die das Fasten ausgerufen haben, jetzt ist Hochzeitszeit, jetzt ist Festzeit, es wird gefeiert. Dass die Freude Gottes ist da, Menschen kehren um. Von der Sorte war das, was Jesus angegeben hat. Also die guten Gaben Gottes sehen. Jetzt kommt das Vertrackte daran. Und da muss man sich selber auf die Schliche kommen. Wo ist der Punkt, wo Geld, wo das Besitz, das, was ich habe, ob es noch viel oder wenig ist,
nicht mehr eine gute Gabe Gottes ist, für die ich Dankeschön sagen kann, sondern wo es plötzlich zum Gott wird. Das heißt, wo es meine Nummer eins wird, wo es an die oberste Stelle der Prioritätenliste kommt, wonach sich alles richtet. Das Geld, was ich habe, jetzt muss ich plötzlich meine ganzen Ideen, meine ganze Zeit, meine ganze schöpferische Kraft, die muss ich jetzt darauf verwenden, wie ich dieses Geld vermehre, wie ich das sichere, was ich noch damit mache, wo ich noch investiere und was daraus kommt. Das nimmt mein ganzes Leben, mein ganzes Denken, meine ganze Schaffenskraft, meine ganze Energie und Kreativität gefangen. Es ist Nummer eins geworden. Es ist an die Stelle gekommen, an die nur Jesus gehört als der Schöpfer. Es ist nicht mehr länger Gabe, sondern es ist Gott geworden. Oder mit dem Mangel, die Sorge kommt dann. Das frisst mich innerlich so auf im Neid, dass ich sehe, andere haben was und ich habe nichts. Und ich meine, ich kann doch nur glücklich werden. Das geht uns an den Nerv, weil beim Geld geht's ja nicht nur darum, kann ich mir dies oder jenes kaufen. Sondern der Satz stimmt, hast du was, dann bist du was. Kannst du dir was leisten, das gibt Selbstwertgefühl. Du kannst das nach außen darstellen und alle anderen sehen, das ist doch ganz klar, was man für ein Auto fährt und was man für eine Mode trägt und wie das Zimmer eingerichtet ist. Das signalisiert, wer wir sind. Und wenn du dir ganz bestimmte Dinge leisten kannst, dann verschlägt's anderen den Atem und du wirst bewundert. Und das ist für uns das Grundlebensmittel, dass wir Anerkennung haben. Und wenn wir Bewunderung finden und Anerkennung, dann gibt uns das Stärke, dann wachsen wir. Und deshalb ist die Frage nach dem Geld eine Grundfrage. Und jeder, wer das runterspielt und sagt, ach, das ist ja, das sind meist die, die es haben, die reden nachlässig drüber, ne? Um anderen, den Neid der anderen zu beschwichtigen. In der Tat aber ist der Besitz, wird von uns angesehen als etwas, das wirklich das Leben ausmacht. Man kann sich Sicherheit damit schaffen. Und unser Grundstreben geht nach Sicherheit. Und man kann den Selbstwert damit hören. Man kann das Anerkanntsein damit steigern. Und wir brauchen Anerkennung, um Selbstbewusstsein zu haben. Und wenn ich jetzt also das nicht habe, und wenn ich es nicht habe, dann ist die Vorstellung, dass ich damit mir diese lebenswichtigen Dinge besorgen kann, ist nochmal größer. In dem Mangel gibt's immer eine Fata Morgana. Da sieht alles nochmal größer, herrlicher und wichtiger aus. Und ich bin total besetzt davon. Mein Leben kann nicht gelingen, wenn ich nicht das habe, das habe, das habe, das habe. Und jetzt nimmt das, was ich haben möchte, was ich nicht habe, also sozusagen das leere Portemonnaie, in dem mein Herz sitzt, das nimmt den Platz Nummer eins an. Das wird Gott. Es bestimmt die ganze Rangfolge meiner Handlungen. Ich kann nur noch daran denken. Alles, was ich denke, richtet, ist dem untergeordnet, dem nachgeordnet. Mitarbeit in der Gemeinde, Jugendarbeit muss ich dem unterordnen. Erstmal muss ich sehen, dass das Cash stimmt, nicht? Und was dann noch überbleibt, das kann ich ja. Und wenn es dem dient, kann ich ja auch mitmachen. Bis dahin, dass es in der Kirche jetzt Mode geworden ist, dass man für ehrenamtliche Jugendgruppen schon dann auch Cash kriegt, nicht? Das ist die totale, das ist der totale Verwesungszustand. Dass wir meinen, jetzt könnte man die Liebe und den Dienst für Jesus, für die Menschen durch Stundenhonorare kaufen. Naja, gut, ich meine, Wir Hauptamtlichen haben es ja vorgemacht. So gut, wie wir bezahlt werden und so. Und ich habe noch nie gehört, dass unter Pfarrern oder Sozialarbeitern oder Diakonen oder so über Gehaltssenkungen geredet wurde. Wurde auch im Zusammenhang der Vereinigung nicht über Senkung der Kosten der Gehälter West geredet. Das ist eine heilige Kuh. Besitzstandswahrung ist das A und das O. Das ist wichtiger als das apostolische Glaubensbekenntnis auch in der Kirche. Völlig unvorstellbar, dass irgendjemand 10% runtergehen würde oder so. Dann würden wir garantiert alle sofort verhungern bis nächste Woche. Da redet auch kein Mensch von. Ist völlig undenkbar. Obwohl es natürlich alles so undenkbar gar nicht ist. Und wenn es uns aufgezwungen ist, ist alles ganz einfach möglich, nicht? Versteht, beides, das Geld, das ich habe und das Geld, das ich nicht habe, kann zum Gott werden. Das eine provoziert meine Vorliebe der Beschäftigung mit der Vermehrung. Das andere meine Sorge, sagt Jesus. Die Sorge frisst mich auf. Die Faszination der Angst wird, oder die Angst wird Nummer eins. Gott aber sitzt immer in der Steuerzentrale, in meinem Herzen. Er ist an den Hebeln der Macht meines Herzens. Denk daran, Herz ist die Steuerzentrale, wo Denken und Wille entschieden werden. Und da sagt Jesus, da sitzt entweder Gott und zuerst der Reich Gottes oder sitzt das Geld dran. Und jetzt kommt der Satz, Vers 24, ein umstrittener Satz. Jesus behauptet einfach, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Die Zuhörer sagen, das stimmt doch gar nicht. Zeigen dir doch jede Menge Beispiele. Es gab es damals auch. Leute konnten sich einen ganzen Sklaven nicht leisten. Da haben sie einen Teilzeitsklaven gehabt. 250%. Der eine hat die Hälfte bezahlt, der andere hat die Hälfte bezahlt. Und das ging. Vormittags dort und nachmittags dort und dann Schichtwechsel. Und der Sklave, der hat sich sowieso rausgehalten, der hat weder den einen noch den anderen geliebt. Der hat sie beide gehasst. Insofern haben die gesagt, was, wer will's denn? Das funktioniert doch herrlich, die Teilung des Lebens. Und so machen wir es dann auch. Wir lieben keinen. Doch, man liebt immer einen, sagt Jesus. Man liebt immer einen. Und wenn jemand versucht, sein Herz zu teilen und Jesus die eine Hälfte abzumachen, wird es unweigerlich dazu kommen, dass er Jesus verachtet. Und Mammon heißt hier, das ist ein Fremdwort, wo Gott, Geld als Gott dargestellt wird. Und Besitz zu lieben. Es ist eine automatische, unausweichliche Entwicklung. Es gibt keine Teilung unserer Liebe zwischen Gott und. Sie geht immer, wenn wir es teilen, gegen Gott aus, gegen Jesus aus. Was anderes wird Gott. Es geht ums erste Gebot. Es geht dann um Liebe und Hass in dem Sinne, völlige Hingabe, völlige Ablehnung. Jetzt singen wir zwischendurch, was habt ihr irgendwas auf dem, irgendwas, ich muss noch eine Schlussbemerkung machen, drei Punkte, habt ihr irgendeins auf der Linie, auf der Pfanne, komm mal eben hier ran, aufstehen, Totenauferweckung machen, irgendeins von diesen wunderschönen, hinrissigen Liedern. Komm, ja, wo man so geradeaus rechts und links verwechseln muss oder so, das ist sehr schön.
Schlaft ihr schon oder könnt ihr noch mitsingen? Weiß nicht, wie ich das jetzt interpretieren muss, dass ihr steht. Glauben heißt Wissen, es tat.
Schon sehen wir das Morgenrot.
Also wenn es zu viel war, dürft ihr jetzt bei den beiden Schlussbemerkungen schlafen. Es reicht, mit den ersten beiden nachher fertig zu werden. Die Frage ist, Wichtiges und weniger Wichtiges unterscheiden. Und dann die Frage, Geld, ist das eine Gabe Gottes oder ist das Gott? Die Rolle Gottes. Jetzt habe ich drittens praktische Entscheidungen, die das ganze Leben bestimmen. Eben Bemerkungen zu Vers 22 und 23. Das steht so mittendrin und man hat so den Eindruck, gehört das eigentlich dazu? Wieso gehört das dazu? Die Sache mit dem Auge. Auge ist der, durchs Auge kommt das Licht in den Körper, das Leib, das Licht des Körpers. Wenn das Auge klar ist, wenn das einfältig ist, heißt es wörtlich, da wenn es lauter ist, dann kommt also Licht rein und der ganze Körper hat sozusagen Licht. Man kann sich orientieren. Wenn das Auge kaputt ist, dann ist Finsternis auch für die Hand, für den Fuß, für den Magen und für den Rest. Das ist doch klar, das ist ein schönes Bild. Warum kommt das jetzt hier an dieser Stelle rein? Es bezieht sich natürlich genau auf das, wovon Jesus gerade geredet hat. Die Frage Umgang mit dem Geld, mit dem Vermögen, mit dem Besitz. Da sagt Jesus, pass auf, die Entscheidungen, wie du die Dinge ansiehst, entscheiden über die Art und Weise, wie du lebst. Wenn du einen klaren, lauteren Blick hast, wenn du siehst, wer ist der Geber und klar siehst, das ist die Zugabe, die ich dankbar annehmen kann und verantwortlich verwalten. Wenn du klar siehst, dann wirst du klar leben können. Wenn du aber schon das nicht klar siehst, dann ist ja ganz klar, dass deine Hände auch nicht mehr klar handeln können. Wenn nicht weißt, wo es ist, weißt du nicht, wo du hinpacken sollst. Wenn ich weiß, wo der Weg geht, kann, weiß nicht, wo du hintreten sollst. Deshalb ist das, wie ich dir die Grundeinstellung zum Geld, sagt Jesus, entscheidet über den Lebensweg. Das sind Schlüsselerfahrungen. Das ist interessant zu sehen. Manche Leute versuchen, in ihrem Kopf die Wahrheit über Jesus zu erkennen und schließen geflissentlich ihr praktisches Leben aus. Glaubst du, man könnte in der Lüge leben und die Wahrheit denken? Glaubst du, man könnte in der Habgier leben und die Barmherzigkeit Gottes mit dem Kopf erkennen? Der Mensch ist ein ganzes Wesen. Leben und Denken gehören zusammen. Wir sagen Nachdenken und meinen eigentlich damit, wir denken hinter dem Leben her. Unser Denken ist ganz häufig eine Rechtfertigung unserer Art und Weise zu leben. Wenn ich in ethischen Fragen, ganz bestimmte, ne, wenn ich mich entschieden habe, Freunde und Freundin, wir leben zusammen, unverheiratet, dann entwickle ich eine Theologie, die das rechtfertigt. Das Nachdenken rechtfertigt die Lebensweise. Und das Gleiche ist mit dem Geld. Wenn ich mit dem Geld egoistisch umgehe oder betrügerisch umgehe, dann werde ich eine Philosophie, eine Theologie, dann werde ich Gesichtspunkte entwickeln, die das rechtfertigen. Denn wir suchen immer die Bestätigung. Ich komme nicht mit Jesus klar, wenn ich ihn nicht klar Schiff machen lasse in den praktischen Dingen meines Lebens. Deshalb fällt, jeder von uns hat so heiße Felder. Nicht bei jedem muss es das Geld sein. Bei einem ist es die Beziehung zu den Eltern, Beziehung zu bestimmten Menschen. Bei anderen ist es der ganze Bereich von Partnerschaft und Sexualität, an dem diese Entscheidungen fallen, weil das so ein Grundlebensbereich ist. Bei anderen ist es Verhältnis zum Besitz, das ich habe oder nicht habe. Aber jeder von uns hat so heiße Punkte, an denen ganz praktisch die Grundentscheidungen fallen. Ob nur in der Dachstube, in der ersten Etage, intellektuelles Ping-Pong gespielt wird oder ob ich das ganze Haus meines Lebens ins Licht Gottes bringen will. Und erst in dem Augenblick, wo ich die praktischen Beziehungen, mein Verhältnis zum Geld, zu meinem Körper, zur Zeit, zu anderen Menschen, mit einbeziehe in die Begegnung mit Jesus, erst in dem Augenblick kommt Klarheit rein. Und wenn ich das raushalte und sage, das kriegen wir später, da lasse ich nicht ranrühren, dann kann ich diskutieren und rede immer um einen heißen Brei rum. Praktische Entscheidungen bestimmen das ganze Leben. Und nicht die theoretischen Argumente. Die sind immer nachgelieferte Munition zur Rechtfertigung. Die praktischen, ethischen Entscheidungen entscheiden, ob Jesus der Herr sein soll, ob er das Sagen haben soll, ob er die Richtung angeben soll. Und ich sage, ich will das nicht, dass an dem und dem Feld das bestimmt. Ich habe da eine andere Vorstellung, ich werde das anders leben. Dann ist damit de facto die Sache mit Jesus erledigt. Der Rest ist geschenktes Gequatsche. Oder marxistisch gesprochen ist Überbau bestenfalls noch. Aber dann eben ein Überbau, der genau das rechtfertigt, was an der Basis in der Wirklichkeit passiert. Viertens, fröhlich konzentriert leben. Letzter Satz, fröhlich konzentriert leben. Das ist ja ein Hammer, nicht? Und man hat ja schon Sorge. Ich meine, ich weiß ja gar nicht, ob eure Eltern zulassen würden, dass ihr diesen Satz ja so lest, wenn ihr die wüssten, ihr würdet das, die haben die schlimmsten Befürchtungen bei den Schülern, dass die das, und bei denen, die in der Ausbildung sind, dass die das hier zu wörtlich nehmen und dann verheerende Folgen daraus kommen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Meine Güte. Carpe diem! Glaube ich, bei Vergil heißt es so. Genieße den Tag, heißt es. Genieße den Tag. Ich war ganz erstaunt. Unser Jüngster kam vor einigen Monaten nach Hause und zitierte diesen Satz und hat nie Latein gelernt. Und ich war überrascht über seinen humanistischen Bildungszuwachs. Und hat er aber aus der Disco mitgebracht. Die Freunde waren, da habe ich gedacht, das ist so diese Hopper. Diese Hoppervögel, die haben das drauf. Nicht? Vergil steht wieder auf. Genieße den Tag, ex und hopp und so, und eigentlich findet der Tag nur freitags nachts statt. So freitags, samstags und bestenfalls auch samstags, sonntags, und dann ist eigentlich der Tag vorbei für den Rest der Woche, und dann fängt es wieder an, wenn man den Dusch am Freitagabend nimmt und auf die Rolle geht. So, aber carpe diem, was ist das hier, das? Ist das, was steckt dahinter? Kann ja unterschiedliches hinterstecken. Ist das eine Haltung aus Leichtsinn? Ach, da kannst du machen nichts, da musst du gucken zu, ex und hopp und ran und rauf. Das heißt, jetzt heute will ich meinen Spaß, was kann ich mir für morgen kaufen? So, das ist dann die Haltung des Leichtsinns und der Verantwortungslosigkeit. Ich sage, ich mache heute einen drauf, heute versaufe ich das Zeug und verbrate es. Was soll ich lange planen? Wer weiß, ob es für morgen hält. Dann ist es die Haltung der Verantwortungslosigkeit. Ist das, was Jesus nahelegt? Oder ist die Haltung der Resignation, die gibt's ja auch, die Resignation, da kannst du sowieso nichts machen. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist die Panik und die Weltverachtung. Diese Haltung, die sagt, das ist doch alles Mist, da kannst du brauchen. Das lohnt sich gar nicht, Fürsorge zu treffen. Das lohnt sich gar nicht, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja doch alles nur ein Misthaufen. Da kannst du nur noch sehen, dass du selber dir einen reinkippst und das optimal im Augenblick drauf machst. Das ist die Haltung, ist dann Weltverachtung, Menschenverachtung, Resignation. Was hier der Grund ist, steht ja vorher drin. Es ist ein lebendiger, vertrauensvoller Gottesglaube. Ich bin so gut versorgt. Ich habe einen so guten Vater, der achtet auf die Kleinigkeiten meines Lebens so sorgfältig. Und was mich trifft, muss erst bei ihm vorbei. Und wenn er mir was zumutet, dann weiß ich, es gerät bei ihm nicht außer Kontrolle seiner Liebe. Es ist eine derartige Freiheit in der Geborgenheit, dass ich frei bin für heute. Seht, die Fürsorge für andere und die Verantwortung als Haushalter, als guter Haushalter, das ist eine durchgehende Linie im Neuen Testament und bei Jesus, die ihr die Jünger lehrt. Dass hier keiner Jesus das Wort im Mund rumdreht. Haushalter sein, guckt mal die Gleichnisse an, die davon reden, von den Talenten, die er gibt, die wir entwickeln sollen. Das Planen, niemand fängt etwas an, ohne die Kosten zu überrechnen, sagt Jesus an einer Stelle. Da gibt es ganz viele Elemente, wo die Fürsorge aus dem, aber nicht aus der Angst und aus dem Egoismus, weil ich den Morgen sichern muss, sonst geht die Welt unter. Das ist die Haltung der möchte gern Götter. Wir müssen es machen und entweder sind wir vermessen und denken, wir schaffen's, oder wir sind total in der Uhr und ängstlich und zittern vor lauter Panik. Und was ist dann die Folge? Die Folge ist eine Haltung, ich habe gar nicht mehr die Nerven, um heute Vollpower zu leben. Während ich heute lebe, muss ich immer 3/4 meiner Kraft schon voller Angst auf morgen, übermorgen und nächste Woche richten. Und das führt zu einer Lebenseinstellung, dass ich nie etwas mit ganzem Herzen machen kann. Ich kann mich nie wirklich unbefangen konzentrieren auf das, was heute meine Verantwortung ist. Und das ist eins der übelsten Probleme. Denn wie kann ich kreativ sein? Wie kann ich ideenreich sein? Wie kann ich tatkräftig sein? Wie kann ich überzeugend sein, wenn ich mich nicht ganz und mit allen Kräften aufs Jetzt konzentrieren kann? Heute sehe ich den Rücken frei mit der Vergebung der Sünden. Ich muss mir keinen angstvollen Kopf machen für die Zukunft, weil ich weiß, Jesus kommt. Ich verantwortlich leben, das ist auch nach vorne leben. Das ist was ganz anderes als von der Angst getrieben, panisch, immer von vorne nach vorne gestalten müssen, was man ja gar nicht kann. Man versucht, das morgen und übermorgen schon zu sichern, was natürlich auch völliger Flop ist. Das merkt man natürlich auch, weil es dann doch eben ganz anders kommt, als man es gedacht hat. Und inzwischen hat man seine Lebenskraft vertan und hat auch heute den Tag versaut, weil man nicht frei war, fröhlich frei im Vertrauen auf die Gegenwart Gottes und seine Vaterfürsorge, heute kreativ zu lernen. Ich sagte immer im Vertrauen, das ist eine tiefe Weisheit des Lebens, es ist ein Geheimnis des Glücks, aber ich sagte dir auch, es ist auch ein ganz praktisches Lebensrezept für fruchtbares, für gehaltvolles, für wirkungsvolles Leben. Wo auch immer du hinguckst, wo Leute etwas schaffen, egal in welchem Bereich, ob als Künstler oder in der Wirtschaft oder als Ingenieure oder in der Pädagogik oder in der Sozialarbeit oder wo auch immer, wo Leute etwas schaffen, sind es solche, die jetzt und heute mit ganzer Konzentration und Kreativität leben können. Den Rücken frei haben und angstfrei in die Zukunft gehen können. Wer seine Kräfte und sein Herz teilen muss, wer nicht fröhlich konzentriert leben kann, der zerfährt, der kann eigentlich nicht viel machen. Ganz bei der Sache sein. Und das ist das Wunderbarste, wenn man noch mit diesem Humor der Hoffnung leben kann, halbe Sachen mit ganzem Herzen machen. Zu wissen, das, was ich tue, das ist ein kleines Bruchstück, das ist nicht die Erlösung der ganzen Welt. Meine Aufgabe ist ein kleines Bruchstück in einem Puzzle, das ich selber gar nicht zusammensetzen kann, sondern das Jesus insgesamt überschaut. Und weil ich in ihm geborgen bin, darf ich jetzt meine kleinen Puzzlestückchen zusammensetzen und darf das in einer fröhlichen Gelassenheit und Hoffnungskraft tun. Halbe Sachen mit ganzem Herzen. Eine fröhliche Mitarbeit in der Jungschar und in den Gesprächen der Teestube oder auf der Freizeitarbeit. Diese Treue im Kleinen, die so wunderbar fruchtbar ist und aus der Liebe kommt. Konzentriert heute leben. Das Schlüsselwort dafür steht beim Paulus im Römer 8, Vers 32. Der sagt, Gott hat seinen einzigen Sohn nicht verschont. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Hat uns Jesus geschenkt. Und da sind die frischen Brötchen mit drin und die Zeit und da ist die Durchhaltekraft in den Belastungen und die guten Gespräche. Die kleinen und großen fürsorglichen Liebesdinge sind eingepackt in das große Geschenkpaket Jesus. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ich wünsche uns von ganzem Herzen diese Gelassenheit, diese Geborgenheit in Jesus zum fröhlich konzentrierten Leben heute.